Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den Sonntag, Rogate, steht im Brief an die Kolosser im 4. Kapitel. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf das Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allzeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Liebe Gemeinde, beten ist so leicht. Wenn die Maisonne die bunte Frühlingswelt zum Leuchten bringt, sich das grüne Leben regt und wo trotz allem, trotz Glyphosat und Insektensterben immer noch die Vögel zwitschern und die Bienen summen, muss sich geradezu unser Herz dem Gesang der Schöpfung anschließen und mit ihm zum blauen Himmel sich erheben. Da geht mir das Danke Gott so leicht und froh über die Lippen. Und beten ist so schwer. Wenn der Himmel über mir einer Bleidecke gleicht, wenn jedes Wort wie ins Nichts in einen leeren Raum hineingesprochen scheint, ich warte auf eine Antwort und höre nur mein eigenes Echo. Und beten ist so schwer, wenn es mir unvertraut ist und ich damit Bilder und Fantasien verbinde, die mich hindern und den Weg verbauen. Wenn mir die Worte fehlen und ich nicht weiß, was das eigentlich ist und wer da eigentlich etwas hören soll und was das eigentlich bewirken soll. Und beten scheint so absurd. Der große Philosoph Immanuel Kant meinte schon vor über 250 Jahren, dass ein Mensch, der beim Beten laut redet, als habe er jemand außer sich vor Augen, den Verdacht erregen muss, dass er eine kleine Anwandlung von Wahnsinn habe. Heute runzeln selbst Theologen die Stirn, warum wir im 21. Jahrhundert nicht mehr einfach so beten können, so überschreibt ein Theologieprofessor unserer Tage ein Artikel für eine renommierte kirchliche Zeitung. Rogate? Betet? Wirklich? Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, rief der Verfasser des Kolosserbriefes seiner Gemeinde zu und schlägt einen überaus überzeugten und optimistischen Ton an. Nein, auch für ihn war das Beten überhaupt nicht selbstverständlich. Aber er hält es für möglich, auf neue Weise für möglich, in dem, was er das Geheimnis Christi nennt. In diesem Geheimnis liegt der Himmel eben nicht wie eine undurchdringliche Bleidecke über uns, durch die es kein Durchkommen gibt. In diesem Geheimnis Christi, in dem Geheimnis von Tod und Auferstehung, die ja nichts anderes ist als ein Durchdringen zum Leben, ist uns eine Tür geöffnet worden. In ihm ist der Himmel, ist Gott zugänglich geworden. Natürlich, es gibt immer noch die großen Einwände. Auch der Apostel kennt die dunklen Wolken, in der Gott für uns so schnell verschwinden kann. Es gibt immer noch das Unverständliche, das sinnlose Leiden, die vergeblichen Wege, die Bitten, die uns versagt bleiben. Es gibt sie immer noch, die Ohnmacht im Angesicht des Grauens, der Gewalt und des Hasses. Das Geheimnis Christi leuchtet auf am Kreuz. Und das Kreuz steht für eine Welt, in der nicht alles gut ist und gut wird, auch durch alle Gebete dieser Welt nicht. Und doch ist der, der hier im Namen des Apostels Paulus an die Kolosser schreibt, davon überzeugt, wenn Christus einen Weg, wirklich einen Weg durch Hass und Widerstände hindurch gefunden hat, ja selbst durch den Tod und durch den Abgrund der Gottesferne, dann hat sich durch dieses österliche Geheimnis die Situation von uns Menschen wirklich verändert. Dann können wir im Gebet auch durch die Wolke des eigenen Zweifels, des Nichtwissens und Nichtbegreifens, der Befangenheiten, der eigenen Trauer, der Müdigkeit und Gleichgültigkeit quasi hindurchstoßen mit unserem Gebet und den unbegreiflichen Gott, der uns dennoch nahe ist und unser Leben will, erreichen mit unserem Wort. So wie es die jüdische Dichterin Nelly Sachs aus ihrem Glauben heraus dichtete, die Klagemauer im Blitz eines Gebetes stürzt sie zusammen. Gott ist ein Gebet weit von uns entfernt. Eine junge Frau. Sie hat einen nicht unkomplizierten Weg hinter sich, aber jetzt hat sich etwas für sie geöffnet. Sie will sich taufen lassen. Der Pfarrer erklärt, auch die Taufe sei so etwas wie eine geöffnete Tür. Jede Taufe, so sagt er ihr, geschieht im Vertrauen darauf, dass Jesus Christus ein für alle Mal eine Tür zum Leben mit Gott geöffnet hat. Und unsere Aufgabe sei es, Antwort zu geben und diese Tür nun von unserer Seite her auch offen zu halten. Diese Aussage findet in ihr eine Resonanz, denn davor hat sie Angst, dass diese Einsicht, dieses Gefühl, die Nähe, die sie gerade verspürt, sich wieder verflüchtigt. Dass sich die Tür wieder schließt und sie fragt, was heißt das und wie geht das, die Tür offen halten? Ja, das ist die Frage. Was heißt es, die Tür offen halten in Bezug auf den Lebenspartner, die Arbeitskollegin? Ich gehe hin und rede, wir sprechen. Ich greife zum Telefon. Manchmal schweige ich und höre zu, versuche zu verstehen. Selbst dann, wenn noch nicht alles klar ist zwischen uns, wenn es da noch Verletzungen gibt und Enttäuschungen, wenn Bitterkeit das Herz gefangen hält. Auch wenn es anstrengend ist, inmitten all der Sorgen und Aufgaben, die uns sonst noch treiben. So hält man die Tür auf. Und so ist Gebet. Das ist Gebet. So profan. Kein vom mystischen Himmelslicht überstrahlte Straße, sondern der alltägliche Trampelpfad unserer Ängste und Frustrationen, so sagt es die große Beterin Teresa von Avila. In der Küche mit ungebundener Schürze stimmte sie ihr schönstes Gebet an und rief zu Gott: Herr der Pfannen und Töpfe, ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein. Und war es doch genau dadurch, dass sie so irdisch und alltäglich einen Weg mit und zu Gott ging. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Wir verstehen unser Gebet oft einfach als das Formulieren unserer Wünsche, Klagen, unseres Dankes, unserer Bitten. Aber im Gebet geht es um ein Zusammenspiel, um Kontakt, um einen Dialog ganz eigener Art. Der hebräische Wortstamm hinter dem deutschen Wort harren, das oft in den Psalmen und Gebeten des Alten Testamentes auftaucht, enthält für uns ein sprechendes Bild. Das Bild von Menschen, die an entgegengesetzten Enden eines Seiles stehen und das Seil in den Händen halten. Und es gilt, eine gute Spannung in dem Seil zu halten und aufmerksam zu bleiben. So merke ich, was der andere am anderen Ende tut. Hält er locker oder zieht er stramm? Zieht er mich in seine Richtung? Gibt er meiner Richtung nach? Schlägt er eine Welle durch das Seil? Dreht er es, ruckelt, schwenkt er es? Je aufmerksamer ich dafür bin, umso stiller kann ich werden. Manchmal führt solches Gebet ganz zum Schweigen. Alles, was mir widerfährt, kann ich gewissermaßen in die Seilspannung des Gebetes mit hineinnehmen. Alles, mein ganzes Leben, kann ich als Regung erfahren, als Anregung Gottes verstehen und annehmen und in den Regungen meines Herzens meine Antwort darauf geben. Oft genug aber rutscht uns dieses Seil aus der Hand und manchmal legen wir es auch ganz bewusst zur Seite. Wir verlieren einfach den Faden, vielleicht für lange Zeit, für Jahre, ein halbes oder ein ganzes Leben. Und vielleicht habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich noch nie etwas in den Händen hielt. Die wenigsten von uns haben eine bruchlose Glaubens- und Gebetsbiografie. Es drängt sich doch so viel dazwischen. Der Alltag, all die anderen Fäden, die wir in den Händen halten müssen, die Langeweile, die Zweifel, ob das überhaupt Sinn macht. Und oft fällt es dann schwer, den Faden wieder aufzunehmen. Wir fühlen uns nicht fähig und manchmal fühlen wir uns auch nicht würdig, nicht fromm genug, nicht gläubig genug. Manchmal glauben manche, sie müssten eigentlich andere sein, um beten zu dürfen. Alle Zweifel überwunden haben, ein anderes Leben führen, in dem alles in Ordnung ist, in dem alles fromm und schön erscheint. Das Geheimnis Christi besteht genau darin, dass die Tür immer offen ist. Es hängt nicht an uns. Alles liegt bereit. Von Gottes Seite ist alles klar. Und Beharrlichkeit heißt wohl vor allem immer wieder anfangen, den Faden aufnehmen. Einmal öfter anfangen als aufhören. Denn anfangen ist immer möglich. Lass dir es nicht einreden, dass Anfangen nicht möglich sei, weil du festgelegt bist auf dich selbst, so wie du bist. Anfangen ist möglich. Nimm den Faden auf, ohne Schuldgefühle, aber mit Dankbarkeit, dass du in dieser Verbindung nicht in der Luft hängen brauchst. Beharrlichkeit ist heute in einer Zeit, in der die äußeren Formen uns nicht mehr so ohne weiteres durch die Traditionen vorgegeben sind, auch eine wunderbare, aber auch große Gestaltungsaufgabe und Chance. Nämlich für sich selbst Rituale zu entwickeln, die mir die Möglichkeit geben, innerlich in Kontakt zu bleiben, dran zu bleiben. Wir haben nicht immer den inneren Impuls, uns selbst zu begegnen, ins Gebet zu gehen. Es braucht oft auch die äußeren Anlässe. In den Ritualen, die wir pflegen, schaffen wir ihn uns selbst. Bete zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll, schreibt der Apostel. Für den Verfasser bleibt das Gebet keine einsame Angelegenheit. Ihm ist die Verbindung der betenden Menschen besonders wichtig, denn er sitzt hinter Gittern im Gefängnis. Und durch die Gitterstäbe hindurch spannen sich die Verbindungen des Gebetes zu einem Netz zusammen. Und er traut diesem Netz des Gebetes zu, dass es Türen in dieser Welt öffnen kann. Auch im 21. Jahrhundert, in dem man angeblich nicht mehr einfach so beten kann. Und auch in einer so säkularen Gesellschaft wie der unseren, taten sich Menschen zusammen, um für den Menschenrechtler Peter Steutner hier in Berlin zu beten, der in türkischer Haft saß. Und immer noch geschieht es, dass Menschen zusammenfinden und gemeinsam für den Frieden beten. Ist das reine Symbolik? Haben die Beter in der Gethsemane-Kirche geglaubt, dass ihr Gebet wirklich etwas bewirken könne? Und war es dann tatsächlich das Gebet, was etwas bewirkt hat, oder doch eher die Diplomatie der Bundesregierung? Aber die Logik des Gebetes ist eine ganz andere. Das Schema von Ursache und Wirkung greift viel zu kurz. So einfach ist die Welt nicht. Aber wo Menschen in sich einen Durchgang finden, in sich die geöffnete Tür zu Gott entdecken und sie durchschreiten und darin auch zum anderen hindurchfinden, da hat sich die Welt schon verändert. Innen und außen sind längst nicht so getrennt, wie wir denken, denn alles ist mit allem verbunden, ineinander verschränkt, voneinander durchdringen. Die Wirklichkeit hat mehr Dimensionen, als wir uns träumen lassen. Die alte Wissenschaft, die die Welt für ein geschlossenes System hielt, in der alles festgelegt wurde, die keine Einmischung duldet, sie ist von der neuen Wissenschaft und ihren Erkenntnissen längst abgelegt. Die Welt ist viel offener, als wir glauben. Und Gott ist es auch. Und er gibt unserer Stimme in sich eine Resonanz. Und sie wirkt zurück in die Welt. Nein, Gott ist keine Gebetserfüllungsmaschine, Gott sei Dank, denn meine Wünsche führen so oft in die Irre. Aber ich bin sicher, wo Menschen im Gebet zusammenfinden, wird es auch eine Resonanz in der Welt finden, auch wenn sie oft überraschend anders ist, als wir es erwarten. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Der Kolosserbrief richtete sich an Christen, die sich umgeben fühlten von einer Menschenwelt, in der keine Offenheit für den Glauben bestand. Und darin lag die große Versuchung, mehr und mehr als Glaubender vor anderen zu verstummen, sich zurückzuziehen, sich selbst vor den anderen zu verschweigen und die Türen zu schließen. Wenn eine Mehrheit anders denkt als man selbst, wir wissen es doch aus eigenem Erleben, gerät man so leicht in einen Jargon der Abwehr, des Missmutes, vielleicht sogar der Vorwürfe. Wir leben in einer Zeit, in der die Worte, die Menschen miteinander sprechen, gröber und unfreundlicher werden und oft nur noch dazu dienen, die Tür möglichst laut und effektvoll vor der Nase des anderen zuzuschlagen. Gruppen und Milieus bewegen sich immer nur noch in ihrem eigenen Resonanz- und Echoraum, dem Echoraum der eigenen Meinungen und eigenen Gesinnungen, und grenzen sich von denen ab, die draußen stehen. Es ist eine unbeholfene Weise, sich seiner eigenen Identität zu vergewissern, und spiegelt im Grunde doch nur die eigene Unsicherheit. Unsere offene, dialogfähige Gesellschaft aber braucht eine tiefere Quelle als ein oberflächliches Toleranzdenken. Wir merken doch, dass das nicht tief genug greift. Wir merken doch, dass es nicht mehr zureicht, dann, wenn es eng wird und wirklich ernst wird. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt. Das ist mehr als Rhetorik. Es braucht das Salz derer, die für etwas stehen, ohne andere vor den Kopf zu stoßen, die eine Anbindung an Tieferes besitzen in sich, ohne etwas zu erzwingen bei anderen. So können Menschen des Gebetes eine ungeahnte gesellschaftliche Kraft entfalten. Durch die Tür, die uns von Gott geöffnet wurde, schreiten wir im Gebet. Und daraus entspringt Kraft und Mut, sein Reden und Handeln trotz Schwierigkeiten offen zu halten und darauf auszurichten, die Türen zu öffnen. Wer mit Gott im Gespräch ist, der wird auch mit den Menschen im Gespräch bleiben, egal wie fremd sie einem sind. So werden auch sie Teil des Geheimnisses Christi, jenes Gespräches, das Gott mit jedem Menschen führt. Und der Friede Christi, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.